Frohsinn.
Das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
auf 105,0.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frohsinns, das Infomagazin von Radio Froh. Mein Name ist Aylin Yilmaz. In der heutigen Sendung hören Sie einen Bericht über die ME-CFS-Demonstration in Wien, die am Wochenende stattgefunden hat. Menschen mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom haben auf ihre Situation hingewiesen und die schlechte Versorgung bemängelt. Und Sie erfahren, welche neuen Strategien das Land Oberösterreich in Sachen Jugendschutz entwickelt hat, besonders im Hinblick auf Smartphones und neue soziale Medien. Am Samstag, den 6. April, ist in Wien zu einem Trauergang mit Liegend-Demo aufgerufen worden. Personen, die an ME-CFS erkrankt sind, haben so die österreichische Regierung aufgefordert, sich mehr um ihre Belange zu kümmern. ME-CFS steht für myalgische Enzephalomyelitis, chronisches Fatigue-Syndrom. Das ist eine schwere, chronische Multisystemerkrankung, bei der es je nach Ausprägung zu schweren körperlichen Einschränkungen kommen kann. Es kann zum Verlust der Arbeitsfähigkeit führen, zu Pflegebedürftigkeit bis hin zu künstlicher Ernährung. Die Österreichische Gesellschaft für ME-CFS schreibt, dass ein Großteil der Betroffenen nicht mehr arbeitsfähig sei und ein Viertel der ME-CFS-Erkrankten an Haus oder Bett gebunden sind. Trotz der hohen Zahl an Betroffenen ist es eine Erkrankung, die noch wenig bekannt und unzureichend erforscht ist. Die Betroffenen fühlen sich im Gesundheits- und Sozialsystem schlecht versorgt. ME-CFS wird oft nicht erkannt und Betroffene werden daraufhin falsch behandelt, sodass es teils zu einer Verschlechterung ihrer Symptome kommt. Nach der Covid-19-Pandemie ist diese Erkrankung etwas breiter in der Öffentlichkeit diskutiert worden, da eine Infektion mit Corona bei manchen Menschen ME-CFS ausgelöst hat. Die richtige Versorgung ist aber immer noch viel zu selten gegeben. Die Demonstration hat beim Burgtheater gestartet und hat bis vor das Parlament in Wien geführt. Dort haben sich die Teilnehmenden auf den Boden für ein paar Minuten gelegt, um so ein Zeichen zu setzen für mehr Aufklärung über ihre Krankheit. Ich habe mit erkrankten Personen gesprochen, aber auch Angehörigen, bei denen die Krankenfamilienmitglieder zu schwach waren, um selbst an der Demo teilzunehmen. Viele berichten Ähnliches. Gesundheitskassen und Versicherungsanstalten würden auf die Erkrankung nicht richtig reagieren. GutachterInnen würden feststellen, dass Personen arbeitsfähig sind, obwohl diese fast ausschließlich bettlägerig wären. Fehlendes Geld und fehlende Behandlungsmöglichkeiten bringen Leute zum Verzweifeln. Sie hören jetzt einen Einblick, wie Menschen, die an ME-CFS erkrankt sind, sich in Österreich fühlen und was ihre Forderungen sind.
Warum sind Sie heute bei diesem Trauergang dabei?
Hauptsächlich, weil meine Schwester bzw. die Tochter schwer betroffen ist nach einer Infektion im Jahr 2021, mittlerweile bettlägerig ist. Wir mit der PVA kämpfen müssen, damit sie weiterhin Reha-Geld erhält, sie nur Pflegestufe 1 erhalten hat, obwohl sie, wie gesagt, ans Bett gebunden ist. Ja, und die ganze Familie von diesem Schicksalsschlag schwer betroffen ist, ja, möchten wir Aufmerksamkeit schaffen für diese Krankheit und schauen, dass in Zukunft vielleicht für alle Betroffenen zumindest mit den Behörden ein bisschen leichter wird und im besten Fall es auch irgendwann auch Medikamente gibt oder medizinische Versorgung, adäquate, die es im Moment gar nicht gibt leider für die Betroffenen.
Möchten Sie ein bisschen über den Behördengang oder auch den medizinischen Weg erzählen, wie es dann zur Diagnose gekommen ist?
War eine Hautbiopsie im Dezember 21, glaube ich, war das entnommen und aufgrund dessen wird die Small Fiber Neuropathie festgestellt. Und dass das nur eben in diesem Fall von der Covid erkranken konnte, das war klar. Das ist das Problem, dass das von sehr vielen Ärzten und auch vielen Anwälten, die dahinter stehen, behauptet wird, dass das mit Neurologie nichts zu tun hat.
Kann man das also medizinisch nicht erkennen, ob es neurologisch ist, die Krankheit?
Es ist von der WHO ganz klar klassifiziert als neurologische Erkrankung. Es wird aber im Gutachterwesen oft nicht so anerkannt. Es ist diese Krankheit nicht bekannt bei den meisten Gutachterinnen, bei den meisten behandelnden Ärztinnen auch nicht. deswegen ist auch der Weg oft sehr lange, bis die Diagnose überhaupt gestellt wird. Oft erfolgt vorher eine Reha oder wird von der PVA eine Reha angeordnet, eine körperliche Reha, die die Krankheit noch verschlimmert. So war es auch bei meiner Schwester. Die hat eine Reha wahrgenommen und seitdem eigentlich ist ihr Zustand so schlecht, wie er jetzt ist. Vorher hat sie sich noch bewegen können ein bisschen, hat kleinere Spaziergänge machen können. Nach dieser Reha ist es steil bergab gegangen und seitdem ist sie eigentlich ans Bett gebunden, weil sie da massiv körperlich überlastet wurde und das zu einer deutlichen Verschlechterung des Zustands und der Erkrankung geführt hat. Und das ist eines der großen Probleme, dass diese Krankheit nicht erkannt wird. Und selbst wenn es Diagnosen gibt, diese Diagnosen von Behörden, von Sachverständigen nicht anerkannt werden und Maßnahmen verordnet werden, die schädlich sind für die Betroffenen.
Was muss jetzt sich ändern, damit eben MedizinerInnen mehr Wissen darüber erlernen, über ME/CFS? Die Krankheit gibt es ja eigentlich schon länger. Also diese wird ja von viralen Infekten ausgelöst und ist jetzt nichts Neues an sich. Warum fehlt da in Österreich noch so an die Forschung und das Wissen?
Das interessiert niemanden offensichtlich. Es ist keiner daran interessiert, von der Seite der Politik hier Geld in den Topf zu geben. Ja, es steht keiner dahinter. Wir wissen nicht, wer hier von der Politik her diejenigen Ärzte, die Informationen haben, die sich darum bemühen, dass man die hört und diesen zuhört. Es wird im Gegenteil unterbunden, dass diese Ärzte in Gremien kommen, die hier schauen, dass etwas vorangeht seitens der Forschung. Es ist kein Interesse vorhanden, offensichtlich.
Auf Ihren T-Shirts steht drauf ME/CFS, unversorgt seit 1969. Ist es ein Verein, ist es eine Gesellschaft, die sich schon seit 1969 für Informationen stark macht?
Das T-Shirt ist von der ÖGME/CFS, also einer österreichischen Gesellschaft, die sich für die Rechte der Betroffenen einsetzt und für die Betroffenen. Seit 1969 steht deswegen drauf, weil meines Wissens ist das das Jahr, in dem die Erkrankung von der WHO zum ersten Mal klassifiziert worden und offiziell anerkannt worden ist. Und es soll eben darauf aufmerksam gemacht werden, dass die Betroffenen, obwohl diese Krankheit schon seit so, so vielen Jahren bekannt ist und offiziell anerkannt ist, ignoriert wird, die Betroffenen nicht versorgt werden, bei der Forschung viel zu wenig getan wird. Das soll dieses T-Shirt ausdrücken.
Ja, ich bin die Gabi Kreuz und habe seit 2019 ME/CFS.
Wie sind Sie zu Ihrer Diagnose gekommen?
Oh, das hat sehr lange gedauert. Zuerst haben sie immer gesagt, es ist psychisch. Also ich hatte im Vorfeld einen Hirntumor und von der OP habe ich mich nie wieder erholt. Und wurde aber nie die Diagnose gestellt, bis ich dann in Wien den einzigen Arzt gefunden habe, den Herrn Dr. Stingl, der mir die Diagnose 2021 gestellt hat.
Und was hat ME/CFS ausgelöst? Ist das durch die Operation gekommen? Oder?
Durch die Operation. Mhm. Und ich habe es jetzt so weit, dass ich arbeiten gehen kann, aber sehr eingeschränkt. Ab Mittwoch brauche ich dann schon einen Krankenstand oder nehme ich mir Urlaub und liege halt die ganze Zeit im Bett.
Das heißt, Sie müssen sich für die Arbeit jede Woche immer Krankenstand nehmen?
Genau, jede Woche, ja.
Bewilligt das die Krankenkasse oder haben Sie da irgendwelche Schwierigkeiten?
Nein, dadurch, dass ich noch sehr viel Urlaub habe, nehme ich mir auch zwischendurch Urlaub und das geht sich dann aus.
Wie haben Sie es geschafft, jetzt wieder arbeiten gehen zu können? Haben Sie gewisse Therapien gemacht?
Therapien nicht, aber durch den Herrn Dr. Stingl habe ich ich nehme auch sehr viele Medikamente und durch LDA und LDN ist es wirklich sehr viel, also um einiges besser geworden, als es anfänglich war. Und ich war sehr lange im Krankenstand, bis ich nicht mehr konnte. Und dann musste ich eben die Wiedereingliederung machen. Sonst hätte ich auf meine echte Pension 500 Euro verloren und das finde ich nicht in Ordnung, dass man als kranker Mensch dann einfach bestraft wird.
Wie lange hat diese Wiedereingliederung funktioniert? Wie ist es Ihnen dabei gegangen, dass Sie, obwohl Sie krank sind, arbeiten müssen?
Also die Wiedereingliederung war mit sehr wenigen Stunden und das ist wirklich sehr gut gegangen. ab dann, wo die Wiedereingliederung vorbei war, weil der Dienstgeber gesagt hat, jetzt mag er nicht mehr, ab dann ist es halt schwierig.
Wie gehen Sie jetzt in Ihrem privaten Leben mit Ihrer Krankheit um? Haben Sie da ein striktes Regime? Sie haben gesagt, Sie nehmen Tabletten. Wie schaffen Sie es trotzdem so, den Alltag zu bewältigen?
Also den Alltag privat schaffe ich überhaupt nicht. Da habe ich meine Kinder, die mich sehr unterstützen. Weil wenn ich von der Arbeit heimkomme, liege ich nur mehr. Und sozialen Kontakt gibt es auch keinen. Und dafür, dass ich heute hier bin, werde ich wahrscheinlich die ganze Woche büßen.
Und haben Sie versucht, Reha-Geld zu bekommen, also dass Sie eben nicht mehr arbeiten müssen?
Das habe ich probiert, aber dazu bin ich leider zu alt. Es gibt also Abstufungen, bis wann man Reha-Geld bekommt.
Also die einzige Option ist arbeiten oder Geld verlieren?
Genau, so ist es.
Ja. Was erhoffen Sie sich heute bei diesem Trauergang, bei diesem öffentlichen Zeichen, also wenn Sie das setzen, kommt das irgendwo an, glauben Sie?
Ich hoffe doch sehr, dass es ankommt. Für das haben wir uns ja auch aufgerafft und sind hergekommen. Dass es bei den Politikern doch gesehen wird.
Was müssten die PolitikerInnen machen, damit es Leuten mit ME, CFS besser geht?
Ja, einfach wirklich aufmerksam einfach werden. Ja? Weil ich glaube, das ist eine sehr eine Krankheit, die man leicht übersieht.
Ja, also mein Name ist Laura und ich bin im Jänner 2022 an Covid erkrankt. Und ich habe aber nicht ME-CFS, aber ein Mastzellaktivierungssyndrom, was auch ein Post-Covid-assoziierter Zustand ist. Es ist so wie ME-CFS extrem schlecht erforscht. Es wird nicht anerkannt, man bekommt keine ordentliche Therapie und ich bin deshalb da, weil ich diese Aktion hier sehr wichtig finde, auch in Solidarität mit den ME-CFS-Betroffenen, die einfach überhaupt nicht versorgt sind und wo es überhaupt kein Verständnis gibt, dass es auch wichtig ist, sich gegen Covid zu schützen und auch als Gesellschaft zu überlegen, auch wie wir die Infektionszahlen niedrig halten können und auch viel mehr in Forschung zu investieren, um eine bessere Versorgung der Betroffenen zu gewährleisten.
Wenn Sie sagen, es gibt keine wirkliche Behandlung, was haben Sie gemacht, damit Sie zumindest ein bisschen sich besser fühlen, wenn das ist?
Ja, also ich habe nicht ME-CFS, sondern ein Mastzellaktivierungssyndrom. Da verliert man im Wesentlichen die Toleranz für sehr viele Nahrungsmittel und Medikamente. Ich kann mich nur mehr von 10 bis 15 Lebensmitteln ernähren. Ich habe eine Odyssee im Gesundheitssystem hinter mich gebracht. Letztendlich bin ich bei privaten Wahlärzten gelandet, die mich ein bisschen versorgen können. Aber letztendlich ist das Problem, dass wir hier auch an der Medizinischen Universität Wien einen Arzt haben, der sehr eigene Ansichten zu dieser Erkrankung vertritt und in der Regel meint, dass die meisten an Mastzellaktivierungssyndrom erkrankten Patienten diese Erkrankung nicht haben, weil er da sehr enge und sehr umstrittene Diagnosekriterien anlegt. Der dominiert die Forschungslandschaft sehr stark und unterdrückt eigentlich auch andere Ansätze. Und deshalb geht da auch forschungsmäßig überhaupt nichts weiter. Es gibt gewisse Basistherapien, die man machen kann, aber die dämpfen halt nur das Allerschlimmste ab. Also eine richtige Heilung von dieser Erkrankung gibt es nicht und sie wird in der Regel immer schlimmer.
Haben Sie irgendwelche Rehas oder so hinter sich nach Ihrer Covid-Erkrankung und hat Ihnen das irgendwie geholfen?
Nein, also die Reha ist schon allein deshalb nicht möglich, weil jedes Krankenhaus, jede Gesundheitseinrichtung ist überfordert damit, mich zu ernähren. So. Also ich brauche sehr spezielle Lebensmittel und niemand ist darauf vorbereitet. Und ich habe auch den Eindruck, dass die meisten Reha für die Long-Covid-Patienten nicht wirklich von Vorteil sind, sondern es da eher dann wieder um Aktivierung geht und die Ansätze dann nicht wirklich passend sind für das Krankheitsbild. So, ja.
Möchten Sie noch darüber reden, wie in Ihrem Alltag die Mastzellenaktivierungssyndrom Sie einschränkt?
Also es ist ein Großteil meiner Freizeit dreht sich darum, wie kann ich mich vernünftig ernähren. Ich muss extrem viele Lebensmittel im Internet bestellen. Auch es ist sehr viel teurer, als sich normal zu ernähren. Ich muss jede Außerhausaktivität planen, weil ich schauen muss, dass ich mir vorher was koche und mitnehme. Ich muss viel früher zu Bett gehen, weil ich viel mehr Schlaf und Erholung brauche. Ich kann nur meinen Teilzeitjob nachgehen und das auch nur mit Unterstützung von meinem Partner. Und ich weiß halt, dass jede Infektion, also auch jedes bisschen Halsweh, meine Erkrankung verschlimmert, dass ich dann nur mehr mit Cortison irgendwie arbeiten kann, um das irgendwie einzudämmen. Und ich muss halt ständig bei jedem Arzt wieder zum Erklären beginnen, weil niemand diese Erkrankung kennt, niemand mir glaubt und mir dann anhören, ich hätte ja nur eine Essstörung und das wäre alles psychisch. Und dieses permanente, diese prekäre Lage, dass man nie weiß, was passiert, wenn ich eine Blasenentzündung habe zum Beispiel und das Antibiotikum nicht vertrage. Und wie erkläre ich das den Ärzten? Also diese Lage ist sehr belastend einfach, ja.
Haben Sie sich Ihr ganzes Wissen dann einfach selbst aneignen müssen oder gibt es doch irgendwelche Leute in Wien, die sich da auskennen?
Ja, also ich habe mir, und ich glaube, da ist auch eine Parallele zu ME/CFS vorhanden, im Wesentlichen mein gesamtes Wissen selber aneignen müssen. Ich habe anfangen müssen, selber medizinische Artikel durchzulesen, obwohl ich kein medizinisches Studium habe. Und ich finde jetzt gerade auch im Hinblick auf ME/CFS, viele Erkrankten sind auch gar nicht mehr so gut in der Lage dazu. Und man kann das eigentlich von niemandem erwarten. Und es ist ein katastrophaler Zustand und es ist auch eine Frechheit, wenn es dann heißt, wir haben hier in Österreich so ein gutes Gesundheitssystem und man sich anschaut, wie unterversorgt und wie furchtbar die Zustände in diesem Bereich sind, dann, ja, also ich weiß nicht, dann bin ich einfach sprachlos.
Ich bin ein Vater von einer geschädigten Tochter. Mein Name ist Bachter Georg. Meine Tochter ist seit 1. Februar hat sie Corona. Man weiß nicht, ob es durch die Impfung war, die 3 Wochen vorher war, oder durch die Ansteckung vom Sohn aus der Schule. Ja, danach noch ist ein bisschen gut gegangen, aber dann im Sommer ist sie zusammengebrochen. Und seither tut sie sich schwer zu Hause. Das meiste darf der Mann machen, der da neben mir steht. Und sie versucht halt so gut als möglich durchzukommen. Eine Tätigkeit am Tag ist möglich, das heißt, sie ist zu einer Reha gefahren und dann wieder nach Hause und dann hat sie nur mehr liegen können. Und so ist es eigentlich jeden Tag, dass sie eine Tätigkeit, einen Arztbesuch oder sonst irgendwas machen kann und sonst nichts. Nur das Traurige ist das, sie ist eine Gemeindebedienstete, Kindergartenpädagogin und kriegt seit Juli vorigen Jahres kein Geld. Das heißt, sie ist auf das Verdienst vom Garten angewiesen, das auch nicht allzu hoch ist, und auf die Rücklagen, die die Großeltern haben vom Enkel. Also sie hat auch einen Sohn, ja, und der ist genauso natürlich da durch das eingeschränkt, macht sie sich nicht Sorgen über die Mama, aber es geht nicht. Und das Schlimmste ist eben, dass sie kein Geld kriegt, keine Anerkennung mehr oder weniger. Jetzt soll es von der Gemeinde angeblich gekündigt werden, weil sie nicht arbeiten kommt. Ja, die Wissen sollten ja eigentlich wissen, dass sie krank ist. Und wollen sie jetzt scheinbar kündigen, wie es dann weitergeht, wissen wir nicht.
Mit welcher Begründung bekommen Sie kein Geld?
Der Schwiegersohn hat sich an die Arbeiterkammer gewendet. Die haben mir einen Anwalt zur Verfügung gestellt im Oktober. Das ein Verfahren war am 25. Jänner ungefähr. Und dort wurde gesagt, ja, um was weitermachen, braucht sie eine neurologische Untersuchung. Sie wird einen Arzt genannt bekommen. Bis jetzt hat sie keinen Arzt genannt bekommen. Das heißt, wir können warten. Und die Gemeinde oder wer auch immer, die BVA oder sonst irgendwie, die dann nur verzögern. Also so wie es im Dorbaum steht, wir leben, aber bis wir sterben mit der Krankheit. So geht es meiner Tochter. Und parallel dazu hat meine Gattin, eine Cousine, die eine Pension kriegt, also der geht es ein bisschen besser, aber die ist nur ans Bett angewiesen. War früher hochaktiv und seit der Infektion geht nichts mehr. Hilft keine Reha, nichts. Sie kann nicht einmal 10 Schritte aus ihr rausgehen. Mit diesen Gedanken müssen wir leben. Derzeit. Unterstützung, ja, Medikamente kosten genug, aber Unterstützung nicht. Außer vielleicht über einen Jahresausgleich, den man aber auch ein Jahr später kriegt erst. Ne?
Was fordern Sie jetzt, dass sich bessern muss und wo vor allem?
Dass die Kranken zumindest, so wie die Flüchtlinge, die zu uns kommen, oder auch die, die zu wenig verdienen, eine Mindestsicherung bekommen, dass zumindest geldlich abgedeckt wird für die Betroffenen und natürlich weiterhin vernünftige Forschung gemacht wird, aber nicht, dass er jedes Land für sich forscht, sondern das sollte in einem weltweiten Verband geschehen, was leider auch nicht geschieht. Und das setzt uns halt problematisch auch immer zu. Ne? Ja, wir haben was gefunden, ist vor kurzem in der Zeitung gestanden, aber wie, was, wann, nichts, nicht, wissen nicht einmal die Ärzte. So kann es nicht weitergehen. Es gehört eine richtige Verknüpfung in dieser Richtung, um eben vernünftige Medikamente, Behandlungen und so weiter für alle zu bekommen. Bei den Amerikanern, die sind in dem Fall meiner Ansicht nach ein Vorbild, da wird vieles gemacht, aber die Europäer müssen alles neu erfinden. So schaut es aus für mich.
Mein Name ist Nina Eugorissa, ich bin betroffen seit Dezember 21, konnte nach Arbeiten in Jänner ein bisschen, ne? War immer wieder krank, habe nicht gewusst, dass das MECFS schon ist, ne? Mit einer Verschlechterung, und seit Februar 22 bin ich nicht mehr arbeitsfähig.
Was sind Ihre offiziellen Diagnosen und was sind die Symptome?
Meine offiziellen Diagnosen von Neurologen und Psychiater und so ist MECFS. Von den Gutachtern der BVA habe ich nichts, außer Übergewicht. Und von einem weiteren Gutachter habe ich Neurasthenie beschrieben gekriegt. Von einer weiteren Gutachtern Somatisierungsstörung und vom Sozialministerium wegen Nimschaden ist mir diagnostiziert worden, ich hätte nur eine Depression. Bei diversen anderen Gutachtern, auch von der BVA, das psychologische Gutachten, ich habe keine Depression. Und ja. Es wird halt psychologisiert von den Gutachtern.
Das habe ich jetzt schon von ein paar Personen gehört, mit denen ich geredet habe, dass das alles auf die Psyche geschoben wird. Warum, also was ist Ihre Einschätzung, warum wird das immer so als psychosomatisch die Krankheit dargestellt?
Weil es einfach ist. Wir sind nicht verantwortlich, wer andere ist verantwortlich. Ne? Und man kann, und das zeigt einfach, dass psychische Erkrankungen noch immer stigmatisiert werden und nicht ernst genommen werden, weil normalerweise, wenn jemand eine schwere Depression hätte und nicht arbeiten kann, gehört das genauso ernst genommen wie eine körperliche Krankheit. Für uns ist es fatal, weil es nämlich falsche Behandlungen nach sich zieht und Forschung verhindert. Wir haben ja unser Leben verloren. Wir wollen ja. Ich meine, wir wollen einfach ja wieder so leben wie vorher.
Welche Behandlungen haben Sie im Moment?
Also, es gibt ja kein einzig zugelassenes Medikament. Es gibt keine einzige Anlaufstelle für MECFS in Österreich. Und jede Behandlung und Therapie ist off-label. Und ja, und man versucht halt, man versucht HBOT, man versucht Kryotherapie, man versucht, was möglich ist. Reha habe ich auch probiert, das war dann ein bisschen fatal und hat zu einer Zustandsverschlechterung geführt.
Weiß man also bei den Rehas nicht, wie man mit MECFS-Personen umgehen soll?
Ich glaube, vereinzelt mag es welche geben, aber ansonsten PM, Post-Exertion Malaise, wird noch nicht so ist noch nicht so im Bewusstsein und Reha zielt halt auf Geld an, ab. Immer ein bisschen mehr und man wird besser. Und das ist ja auch für uns Betroffene sehr schwierig, weil das hat ja immer schon funktioniert. Und dass das ins eigene Bewusstsein überkommt, dass es eben jetzt nicht so ist, sondern dass es einem dann schlechter geht und man sich noch kränker fühlt und der Blutdruck noch mehr schwankt von hoch und niedrig und das Bad schlimmer ist, die Körpertemperatur höher ist, ne? Und man Halsschmerzen hat, bis man nichts mehr sprechen kann und der ganze Körper wehtut. Das dauert, bis man das selber versteht.
Das heißt, Sie haben sich Ihr ganzes Wissen über die eigene Krankheit selbst aneignen müssen?
Teilweise, ja. Man hofft und man ist froh, wenn man dann einen Neurologen hat, der mit einem mitgeht und der auch Medikamente ausprobiert. Und, ja.
Ich habe eine Gruppe gegründet mit mittlerweile über 100 Betroffenen, die sich speziell mit der sozialen Absicherung, mit einer fairen sozialen Absicherung bemüht. Und da halt, das ist das Einzige, wo wir was bewegen können. Wir sind ja keine Ärzte, wir sind die Einzigen. Das Einzige, was wir machen können, wir können einen Hausverstand einsetzen und sagen, hallo, hier läuft komplett was schief und laut Hausverstand so, so, so. Wir haben die Angriffspunkte Politik, wir haben die Angriffspunkte Medizin und wir haben die Angriffspunkte weiter noch Politik, Medizin und die Juristerei. Genau, das sind die drei Punkte, wo wir halt kämpfen können. Und Medizin, da muss ich mich ausblenden, da muss ich auf die Forschung warten, da bin ich selber nicht up to date. Und alles andere kann ich versuchen, irgendwo in irgendeiner Art und Weise zu bewegen. Und wir sind österreichweit vertreten mit über 100 Personen. Wir haben mittlerweile auch einen Rechtsanwalt gefunden, der sich um die Sache von uns annimmt. Wir haben da schon Videokonferenzen gehalten für die ganze Gruppe. Und dort wird jetzt versucht, einen Präzedenzfall quasi zu klagen, um dass wir uns dann darauf berufen können.
Wie heißt Ihre Gruppe?
Das ist Gutachten, Klagegutachten.at fertig. Das ist nur eine WhatsApp-Gruppe, ganz klein gehalten, bewusst klein gehalten. Und wir versuchen halt da, uns entsprechend auszutauschen. Und jeder holt ein und versorgt mit Informationen. Und dann greifen wir wieder an, schauen, dass wir entsprechend die Stellungnahmen einholen, die zum Teil hanebüchen sind, die zum Teil so gut wie niemanden interessieren. Es gibt kaum Parteien, eine Partei muss ich fast hervorheben, das ist die SPÖ, die sich darum sehr bemüht, die Nationalräte da drin. Und ansonsten, ja, es ist eine Geschichte, es geht rein nur um sehr, sehr viel Geld, um nichts anderes geht es. Und da spielen sie sich halt hin und her. Und dass die Kontrollfunktionen bei den Sozialversicherungsträgern überhaupt nicht stimmt, also was hier die Regierung bis dato geliefert hat, ist ein Albtraum. Schlichtweg einfach ein Albtraum.
Mit welchen Beschwerden oder mit welchen Problemen kommen die Leute dann zu Ihnen in die Gruppe? Welche Probleme haben Sie?
Wir haben generell, was die Begutachtungen betrifft, unisono die gleichen Probleme, dass wir einfach abgelehnt werden, dass die Diagnosen von speziellen Fachärzten, Wahlärzten und auch Long-Covid-Ambulanzen oder Clearingstellen von der ÖGK überhaupt nicht anerkannt werden und dann werden irgendwelche Nebendiagnosen hergenommen, die von der Hauptdiagnose Long-Covid oder ME/CFS deutlich abweicht und alles minimiert, sodass wir keine Ansprüche haben.
Und warum glauben Sie, wird da so viel abgelehnt? Fehlt da das Wissen oder der Willen?
Es fehlt in erster Linie meines Erachtens der Wille. Es fängt bei klein an, wenn man sich das durchrechnet. Laut Ärztekammer kommen in eine normale primäre Ordination ca. 100-120 Personen. Das heißt, 4,8 Minuten, wenn ich es günstigsten Fall mit 100 Personen rechne, dann kommen wir auf 4,8 Minuten. Wenn ich dann wiederum rechne, ich beim ersten Mal in der, das ist natürlich jetzt wieder länderunterschiedlich, wenn ich in der Steiermark im Quartal am 1. meine Karte beim Arzt stecke, kassiert der 45 Euro, circa. Und das fürs ganze Quartal. Wenn der natürlich jetzt 20 Hustenpatienten hat, die nur die Karte stecken, verdient er genau das Gleiche. Nur es gingen da 20 Leute durch und ich brauche mit meinen Symptomatik schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde, um überhaupt irgendwas erklärbar zu machen und zu sagen, und das und das und das und die Symptome habe ich und so wirken sich die aus und so kommen die in den und dem Rhythmus. Das geht sich nicht aus. Folgedessen, jede Ordination hat kein Interesse daran, uns Patienten in irgendeiner Form zu helfen, weil es sich nicht ausgeht. Es geht sich finanziell für die nicht aus. Folgedessen brauchen wir Fachärzte und da greifen wir momentan auf Wahlärzte zurück, die uns natürlich wieder einen Haufen Geld kosten und uns komplett in finanzielle Nöte bringen.
Darf ich noch fragen nach Ihrem Namen?
Markus Feiertag.
Also Sie sind auch selbst betroffen von ME/CFS?
Ich bin selbst betroffen von Long-Covid seit 1.23 nach einer Operation im Krankenhaus. Ich wurde im Krankenhaus angesteckt und habe mich seitdem so gut wie nicht wieder erholt. Es gibt zwar bessere Zeiten, wo man auch gewisse Termine wahrnehmen kann, aber dann gibt es Tage, Wochen, wo überhaupt nichts geht. Wo man also wirklich nur liegt und versucht, dass der Tag rumgeht. Das ist kein Leben.
Und hat es dann einen bestimmten Moment gegeben, wo Sie sich gedacht haben, eben, ich muss jetzt eine Gruppe gründen, ich muss jetzt wirklich etwas tun, ich muss mich wehren?
Ich habe das relativ früh schon erkannt, dass irgendwas gewaltig schief läuft. Ich habe im letzten Jahr im August angefangen, sämtliche Landeshäuptlinge und die Landeshauptfrau in Niederösterreich anzuschreiben. Unter anderem auch den Herrn Nehammer, den Herrn Bundespräsidenten. Habe die unterschiedlichsten, katastrophalsten Antworten erhalten, mit denen ich mich überhaupt nicht zufrieden geben konnte. Und das sind genau vier Bereiche, die uns wahnsinnig interessieren. Das sind die Ärzte, das sind die Finanzen, das sind unsere Angehörigen, unsere Familien und das sind die Begutachtungen gerichtsmäßig oder PVA, also die Sozialversicherungsträger. Und das sind die vier Punkte und mit diesen vier Punkten bin ich auf entsprechend die Leute zugegangen. Und dann habe ich mich halt dann dahinter gesetzt, noch entsprechend die Gruppen anzuschreiben oder die systemrelevanten beteiligten Stakeholder anzuschreiben, was dabei halt rausgekommen ist.
Weiß man schon, wann die Klage irgendwie eingebracht wird? Gibt es einen Zeitrahmen für die Klage, die Sie jetzt vorbereiten?
Das macht unser Rechtsanwalt, das ist die Kanzlei Niedermeier in Steyr. Der hat wirklich für uns eine eineinhalbstündige Zoom-Konferenz abgehalten für alle unsere Gruppenmitglieder und man konnte halt entsprechend Fragen stellen, die entsprechend auch erörtert wurden und für uns natürlich brisant sind. Und er hat selber ein Buch über Long-Covid geschrieben, das heißt, also wir sind da, denke ich mal, bestens aufgehoben. Und natürlich auch für den ORF interessant, Bürgeranwalt, so ist er natürlich bestens vernetzt. Und das ist der Grund, warum er quasi ausgewählt wurde oder von mir angeschrieben wurde. Es gab da andere auch noch zur Auswahl, aber wir haben uns mit ihm dann geeinigt. Und unsere Gruppe ist momentan zufrieden und es wird dann entsprechend jetzt geklagt.
Wie ist da der finanzielle Aufwand für diese Klage?
Der finanzielle Aufwand für die Klage hält sich relativ gering, weil man speziell jetzt Gruppenmitglieder heranzieht, die entsprechend versichert sind durch entsprechende Versicherung eben. Und da schauen wir halt, wie es jetzt im Endeffekt weiter abläuft, wie der Stand der Klage ist. Ich lasse ihn werken, also ich bin nicht der Präzedenzfall, sondern eine Betroffene, die halt in unserer Gruppe ist. Und da ziehen wir das jetzt einfach durch.
Wenn Sie sich nun mehr über ME/CFS und Long-Covid informieren möchten, finden Sie Informationen bei der Österreichischen Gesellschaft für ME/CFS unter www.mecfs.at und der Betroffeneninitiative Long Covid Austria unter longcovidaustria.at. Im Moment wird an neuen Behandlungsmethoden geforscht, zum Beispiel an der Universität Wien. Dort hat gerade eine Studie begonnen, bei der untersucht wird, ob transkranielle Pulsstimulation Long-Covid-Beschwerden verbessern könnte. Bei dieser Behandlung werden Ultraschallimpulse verwendet, um Zellen im Gehirn zu stimulieren. Ich habe die beiden Ärzte, die in den Interviews genannt worden sind und hinsichtlich ihren Diagnosen kritisiert wurden, kontaktiert und um ein Statement gebeten. Bei beiden ist bis Redaktionsschluss keine Rückmeldung gekommen. Frisch und munter.
Aktuell und informativ. Objektiv, subjektiv, alternativ.
Und überhaupt. Frosin, das werktägliche Infomagazin von Radio Froh.
Alle weiteren Informationen unter
www.froh.at. Bei einer Pressekonferenz am 9. April hat Landesrat Michael Lindner neue Angebote im Jugendschutz vorgestellt. Gemeinsam mit Christa Pacher, der Leiterin des Landesjugendreferats, hat er Workshops präsentiert. In den Bereichen Umgang mit dem Smartphone, Cybermobbing und Nutzung von Social-Media-Plattformen ist die Nachfrage in den letzten Jahren stark gestiegen. Lindner bringt anfangs kurz auf den Punkt, was Jugendschutz allgemein bewirken soll.
Wir alle wissen wahrscheinlich, so wie wir herinnen beisammensitzen, dass Kindheit und Jugend vor allem jene Zeitabschnitte im Leben sind, wo man viel entdeckt, viel lernt, viel ausprobiert, damit auch seine eigenen Grenzen natürlich austestet. Und gerade diese Phase birgt aber durchaus auch manche Gefahren, und das ist Sinn und Zweck des Jugendschutzes, als verantwortungsvolle Gesellschaft unsere jungen Menschen auch vor gefährlichen Entwicklungen oder schädlichen Inhalten schützen zu wollen und zu müssen.
2023 ist das Jugendschutzgesetz in Oberösterreich erneuert worden. Seit Dezember dürfen unter 18-Jährige keine tabakfreien Nikotinbeutel und rauchbare CBD-Produkte erwerben. Zu diesen Neuerungen gibt es auch eine Kampagne, zum Beispiel ein Plakat, auf dem eine Dose Nikotinbeutel abgebildet ist. Darüber steht: Das ist kein Kaugummi. Damit soll der Verharmlosung solcher Produkte entgegengewirkt werden.
Diese Beschränkungen oder gesetzlichen Regelungen im Jugendschutz sollen natürlich nicht dazu dienen, jetzt den Jugendlichen die Freiheit oder den Spaß wegzunehmen, sondern ganz einfach dabei zu helfen, Probleme und gefährliche Entwicklungen zu vermeiden und damit aber eigenverantwortlich und sicher die ganze Buntheit und die Chancen des Erwachsenwerdens genießen zu können. Das Gesetz schützt die jungen Menschen vor besonderen Gefahren und, wie es im Gesetz auch heißt, schädlichen Einflüssen auf die körperliche, geistige, seelische, sittliche und soziale Entwicklung. Und uns geht es gemeinsam natürlich auch darum, diese Regelungen gut verständlich und nachvollziehbar zu vermitteln. Und deswegen haben wir auch die Informationsmaterialien auch auf Basis des neuen oberösterreichischen Jugendschutzgesetzes neu gestaltet mit einer eigenen Kampagne und gehen damit seit einigen Wochen und Monaten schon in ganz Oberösterreich in die Informationsoffensive.
Michael Lindner erklärt, dass sich die Angebote der Jugendarbeit ausgeweitet hat, da Smartphone und Internet ein fixer Bestandteil im Leben von Kindern und Jugendlichen ist. Daher müsse man ihnen einen verantwortungsvollen Umgang damit beibringen.
Es gibt aber natürlich aktuelle Themen und Herausforderungen im Jugendschutz, die uns trotz allem weiterhin fordern. Und es zeigt sich auch, dass die digital vernetzte Welt, vor allem die sozialen Medien, Internet und Smartphones uns auch im Jugendschutz natürlich auch fordert. Das ist, und das wissen wir alle aus unserem privaten Erleben, dass Smartphones aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken sind, dass sie auch mittlerweile bei Kindern und vor allem bei Jugendlichen Realität und Alltag ganz einfach sind und sich dadurch aber neue Problemstellungen ergeben, weil durchaus natürlich auch schädliche Inhalte, schädliche Materialien wie vor allem sexuelle, pornografische Inhalte, Cybermobbing unter Kindern und Jugendlichen, aber auch mögliche Suchtgefahr bei Nutzung von Online- und Digitalspielen auf Mobiltelefonen uns natürlich auch beim Jugendschutz vor Herausforderungen stellen. Und Jugendschutz hat immer zwei Schienen. Das eine ist natürlich gesetzliche Regulierung, wo wir mit dem letzten Jahr sozusagen auf die Höhe der Zeit in Oberösterreich gegangen sind. Und das andere ist natürlich Bewusstseinsarbeit, der sogenannte pädagogische Jugendschutz. Und diese beiden Bereiche sind natürlich gefordert, da wirklich immer auf aktuelle Trends zu reagieren, kontinuierliche Anstrengungen zur Aufklärung, aber auch zur Entwicklung von Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen sozusagen zu unternehmen, vor allem um sich sicher im digitalen Raum bewegen zu können, wo wir mit der Gruppe Jugend sozusagen auch tolle Workshop-Formate und Angebote zur Verfügung stellen mit dem Workshop Smartphone, aber sicher mit dem Workshop Cybermobbing und mit dem Workshop Snapchat, WhatsApp und Co. haben wir bereits Angebote geschaffen, in denen die Gefahren und Auswirkungen im Internet den Jugendlichen ja wirklich jugend- und kindgerecht auch näher gebracht werden. Und ich glaube, es lässt sich jetzt schon sagen, dass die Nachfrage nach diesen Workshops auch an den Schulen von Jahr zu Jahr deutlich steigt. Das zeigt ja das Bewusstsein sowohl bei den Lehrkräften wie auch bei den Schülerinnen und Schülern und bei den Erziehungsberechtigten steigt kontinuierlich, dass es diese Bewusstseinsarbeit und der sichere Umgang mit diesen Medien ganz einfach eine Frage der Gegenwart ist und dass das sozusagen auch weiterhin verstärkt werden wird.
Lindner spricht an, dass es in Video- und Handyspielen Mechanismen gibt, die an klassisches Glücksspiel erinnern. In diesem Bereich müsse der Jugendschutz nachgeschärft werden. Lindner sieht das auch als Aufgabe der Bundesregierung an, einheitliche Regelungen zu schaffen.
Wir haben erst vor, glaube ich, ein oder zwei Wochen die Ergebnisse einer Studie präsentiert, die Insert Coin to Continue Studie, wo es um die Frage von glücksspielähnlichen Mechanismen bei Digitalspielen, bei Online-Spielen auf Smartphones und Tablets geht. Das sind teilweise Praktiken von Spieleherstellern, von kostenlosen Online- und Smartphone-Games, die teilweise Systematiken in diesen Spielen haben, die zu Suchtverhalten führen können mit sogenannten Lootboxen und anderen technischen Mechanismen. Und da sehe ich aus meiner Sicht nicht nur auf der präventiven Ebene Handlungsbedarf, sondern dann werden wir, und das ist meine Aufforderung auch an die Bundesregierung, möglichst rasch auch eine Lösung brauchen im Bundesglücksspielgesetz, weil wir da ähnliches Nutzungsverhalten wie auch im Glücksspiel sehen. Es gibt die technischen Lösungen dafür aus meiner Sicht, hier jugendschutzgerecht diese Spielmechanismen für unter 18-Jährige ausschalten zu können. Auf der anderen Seite ist es aber bisher auch für Jugendliche bereits ab 14 möglich, sich in Supermärkten sogenannte Gutscheine oder Bezahlkarten für Ingame-Käufe zu besorgen. Also ich glaube, da braucht es möglichst rasch bundesweit einheitliche Regelungen, damit es auch ein einheitliches Alter, und mein Vorschlag ist 18 Jahre als Grenze für den Erwerb dieser Bezahlkarten anzuheben. Ich glaube, das macht nur Sinn, wenn das österreichweit einheitlich ist.
Christa Pacher beschreibt, was Kinder und Jugendliche aus den Workshops, die das Land Oberösterreich anbietet, sich mitnehmen sollen.
Unsere Angebote, da achten wir besonders darauf, dass das einfach den Jugendlichen vermittelt werden kann, dass das auch hängen bleibt, dass das leicht aufnehmen können, dass sie einen eigenen Bezug herstellen können zur eigenen Erfahrungswelt, mit der eigenen Lebenswelt das verbinden können.
Falls junge Menschen gegen das Jugendschutzgesetz verstoßen, ist die Devise in Oberösterreich beraten vor bestrafen. Christa Pacher erklärt das Vorgehen.
Die Jugendschutzberatungen nach § 13 oder auch Aussprachen, wie es im Gesetz benannt sind, sind eben dann, wenn Jugendliche Verwaltungsübertretungen begangen haben. Die Bezirksbehörde entscheidet ja dann, eben ist es vielleicht eben mit einer Abmahnung getan. Also das gibt es ein breites Feld eigentlich, wie die Bezirksverwaltungsbehörde da agieren kann. Das ist genau im Gesetz festgelegt. Und manchmal kommt es eben auch zu einer Aussprache, wo das als sinnvoll erachtet wird, wo dann bei unseren Jugendberatern in den Jugendservicestellen des Landes Oberösterreich, das haben wir da 14 Regionalstellen, da können dann die Jugendlichen beraten werden. Nur damit man ein paar Zahlen vielleicht hat, im Jahr 2023 waren das 433 Beratungen, die stattgefunden haben.
Pacher beschreibt, welche Workshops in den letzten Jahren beliebt waren und wie sich die Themen gewandelt haben.
Ja, und dann haben wir noch eben eine spannende Reihe von Workshop-Angeboten, wo wir wirklich merken, dass da die Nachfrage steigend ist. Das verlagert sich jedes Jahr ein bisschen, ist auch immer ganz spannend, gerade wie der Trend ist. Es war 2019, wie das Rauchverbot gekommen ist für Jugendliche unter 18 Jahren, waren natürlich die Rauchen wir gestern Workshops voll nachgefragt, weil das war dann natürlich top aktuell und man hat die Informationen zu den Jugendlichen bringen müssen. Auch die Lehrer haben sich da in der Verantwortung gesehen, dass einfach mit den Schülern das gut durchgegangen wird. Und jetzt ist gerade wieder eben der Hype eher in die Richtung Cybermobbing, WhatsApp, Snapchat und Co.
Welche Probleme im Umgang mit Smartphones und Internet entstehen und wie sich Kinder schützen können, sind Bestandteile des Workshops-Angebots in Oberösterreich. Christa Pacher geht genauer auf die Inhalte ein und erklärt, warum es so wichtig ist, Kinder mit genügend Wissen auszustatten.
Was lernen die Jugendlichen oder was erfahren die Jugendlichen in unseren Workshops? Ich beginne jetzt mit unserem Workshop, der sich an die jüngsten Jugendlichen richtet, nämlich an die Jugendliche der dritten und vierten Schulstufe. Wir haben die Erfahrung gemacht und auch die Jugendmedienstudien belegen das. Viele Kinder kriegen zur Erstkommunion ein Smartphone. Manche erst in der dritten, vierten Klasse dann, aber Erstkommunion ist oft ein heißer Tipp. Das heißt, ab dem Zeitpunkt haben die Kids schon Verbindung mit der großen, weiten Welt des Internets. Also das muss man sich dann ein bisschen bewusst sein. Und Eltern, wir sind das alle gewohnt, wir sind erwachsen, wir kennen natürlich die Risiken sehr gut. Und den Kindern, die Kinder haben es jetzt aber dann auch in der Hand und haben Zugang, wissen aber oft noch gar nicht so recht, was da alles passieren kann, weil Kinder haben ja das auch oft noch nicht so, diese Sensibilisierung in sich. Genau. Und um sich da vor ungewollten Inhalten, Kontakt mit Menschen, das vielleicht jetzt nicht optimal sich auswirkt, sie da zu sensibilisieren, dass sie die Gefahren besser einschätzen können, wie sie richtig und sicher mit den mobilen Geräten umgehen, das wird in diesem Workshop mit den Kindern durchgegangen. Nicht zwingend immer mit einem, also wenn wer kein Smartphone hat, dann wird das auch auf einer spielerischen Ebene eben durchgegangen. Viele haben aber eben schon, also eben jedes zweite ungefähr. Also damit ist das in der Regel eh schon recht gut angekommen. Was wird da konkret durchgegangen? Kettenbriefe, was ja Kinder eigentlich ungern haben, ja, und was dann ganz oft verängstigt sind, was soll ich jetzt tun, wenn ich das nicht weiterschicke und passiert mir dann was und so. Also wie geht man mit dem um? Wir reden aber auch über meine Lieblings-App, wir reden über, wie ist denn das mit Spielen im Netz, worauf muss ich da aufpassen? Und die Welt in meinem Handy, also ich habe jetzt die ganze Welt und ich kann auf die ganze Welt irgendwie zugreifen und Informationen und da dieses verantwortungsvolle Konsumieren in natürlich altersgerechter Weise versuchen wir da schon zu vermitteln. Der nächste Workshop, Cybermobbing, richtet sich dann schon an eine etwas älteres Klientel, 5. bis 9. Schulstufe oder eigentlich schließt es genau an. Cybermobbing, wissen wir alle, ist keine Seltenheit mehr, leider. Immer mehr und sehr oft ist es der Fall, dass die Jugendlichen eben das miterleben, dass Lügen über sie verbreitet werden, dass es peinliche Fotos gibt, gerade wenn sie dann schon ein bisschen öder werden, die in ein soziales Netzwerk gestellt werden. Sie fühlen sich natürlich gekränkt, sie sind ja ratlos ein Stück weit, sie wissen nicht, wie sie sich wehren können und genau dort setzen wir an mit dem Workshop. Wir versuchen, wir arbeiten gemeinsam mit ihnen, was sind überhaupt Gründe für Cybermobbing, welche rechtlichen Konsequenzen hat das, weil auch das stellen wir ganz oft fest, die haben gar kein Gespür, dass das einfach eine rechtliche Konsequenz auch schon hat. Also das ist jetzt nicht nur lustig, sondern, oder vielleicht einmal ein bisschen gemein, das hat man vielleicht auch noch im Gespür, aber dass das vielleicht auch eine strafrechtliche Konsequenz hat oder eine rechtliche Konsequenz, das ist dann oft gar nicht im Sinn. Und da geben wir dann schon Tipps, wie kann man sich auch wehren und vor allem natürlich auch, wie können wir es vermeiden. Gerade wenn Klassen auch frisch zusammenkommen, ist das oft einmal ein Thema, bis sie das alles so ein bisschen gefunden hat. Ne? Und da reden wir dann schon ganz konkret, was ist Cybermobbing, was ist Cybergrooming, was ist Sexting. Wir schauen uns an die Grenzen zwischen, was ist nur lustig und was ist aber dann eine Grenzüberschreitung. Also auch da schauen wir hin, wo fängt das Fertigmachen von wem eigentlich an. Und da versucht man natürlich auch den Bezug herzustellen, wie war das, wenn mir das passiert, wenn wer das über mich schreibt, wenn wer das über meinen Bruder oder meine Mama schreibt. Also den persönlichen Bezug herzustellen, ist auch ganz wichtig, damit man diese Betroffenheit dann auch empfinden kann. Wir reden auch über Strafbarkeit und eben auch, was können die Jugendlichen selber oder was kann man in der Klasse dagegen tun.
Das waren Ausschnitte aus einer Pressekonferenz von Landesrat Michael Lindner und Christa Pacher, der Leiterin des Landesjugendreferats. Sie haben die aktuelle Lage im oberösterreichischen Jugendschutz vorgestellt und welche Angebote für junge Menschen entwickelt wurden. Das ist auch schon das Ende des heutigen Frohsinns. Am Mikrofon war Aylin Yilmaz. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Alle Informationen und die Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Website unter www.fro.at oder im Audioarchiv der Freien Radios in Österreich unter cba.media. Wir hören uns beim nächsten Mal.